Der Predigttext für heute ist aus dem Lukasevangelium, Kapitel 23, die Verse 44 bis 46. Lukas 23, Verse 44 bis 46. Da berichtet der Evangelist Lukas: Inzwischen war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Da riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Ein klassischer Adventstext. Ja, heute 3 Verse. Mehr nicht, weil die Verse haben's in sich. Welche Bedeutung hat der Tod von Jesus? Das ist das Thema von heute. Welche Bedeutung hat der Tod von Jesus? Der erste Punkt dazu. Mit dem Tod von Jesus beginnt eine neue Zeit in der Heilsgeschichte. Jetzt sind wir doch bei Advent, ne? Advent, so im weiteren Sinne, da geht's eigentlich um Heilsgeschichte. Also wie ist die geordnet? Und in der Adventszeit erkennt man ganz richtig, mittendrin in der Heilsgeschichte, der Höhepunkt der Heilsgeschichte, werden durch den Tod und die Auferstehung von Jesus gebildet. Das ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt, um das, was vorher und das, was nachher passiert, richtig zu verstehen. Also jenseits dessen, dass man sich über irgendwelche Endzeitmodelle den Kopf zerbricht, möglicherweise zerstreitet, muss man erstmal begreifen, okay, man muss sich erstmal dumm stellen. Ich weiß nichts, aber ich weiß, das gehört in die Mitte. Und von daher gucke ich mal, wie laufen hier die Fäden zusammen. Ja, gehen wir mal auf die Verse im Einzelnen ein. Inzwischen, Vers 44, war es Mittag geworden, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Ich habe jetzt hier die neue Genfer Übersetzung in der Elberfelder. Und in anderen Übersetzungen ist von der 6. Stunde die Rede. 6. Stunde ist Mittag. Und 3 Stunden später ist 3 Uhr nachmittags. Und Lukas berichtet von 2 außergewöhnlichen Ereignissen. Diese Ereignisse sind von Gott gesetzte Zeichen. Mit ihnen unterstreicht Gott, welche Bedeutung die Hinrichtung von Jesus hat. Wir haben das schon gesehen. Also auf der einen Seite, wenn Lukas hier die Passion von Jesus, die Leiden von Jesus schildert, stehen erst einmal im Vordergrund die menschlichen Akteure. Wir erfahren, welches Unrecht hier passiert. Jesus ist unschuldig. Aber der Hohe Rat entschließt sich trotzdem, dass Jesus hingerichtet werden muss. Und dann suchen sie sich nicht nur irgendeine Art der Hinrichtung aus, sondern die der Kreuzigung. Sie fordern Pilatus auf: Lass ihn kreuzigen. Pilatus bekennt mehrfach: Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Aber durch den Druck des Hohen Rates gibt er doch nach und gibt Jesus zur Hinrichtung frei. Und noch während Jesus dann am Kreuz hängt, er wird verspottet: Wenn du der König der Juden bist, wie passt das zusammen, dass du jetzt hier am Kreuz hängst? Du bist mit dem Anspruch nach Jerusalem gekommen, um Gottes endgültige Herrschaft aufzurichten. Wie passt das? Jetzt hängst du hier. Wenn du der König der Juden bist, dann steig herunter. Das ist die eine Seite, die Lukas schildert. Wenn man nur diese Seite betrachtet, könnte man meinen, ja, dass Jesus am Kreuz stirbt. Das ist nichts weiter als ein tragisches Unglück. Und da könnten wir nicht mehr mit ihm haben als Mitleid. Was für ein armer Kerl ist dieser Jesus? Er war in seinem ganzen Leben Gott treu. Und jetzt endet er auf diese Weise am Kreuz. Aber Lukas hat schon während der ganzen Erzählung der Passion darauf Wert gelegt, die andere Seite zu beleuchten. Ja, das waren so lauter doppeldeutige Formulierungen und Schilderungen. Ich gebe nur ein Beispiel. Lukas berichtet, Jesus wird zusammen mit zwei anderen hingerichtet, zwei Verbrechern. Und er erwähnt, Jesus hängt in der Mitte, links und rechts die beiden Verbrecher. Ist doppeldeutig. Warum hängt er in der Mitte? Ja, aus Sicht des Hohen Rates muss er in die Mitte, weil er in ihren Augen der Schlimmste von den dreien ist. Und Lukas macht deutlich, nee, Jesus hängt deshalb in der Mitte, damit deutlich wird, er stirbt für solche Verbrecher. Jesus findet sich mitten unter die Gottlosen ein und stirbt an ihrer Stelle. Und so ist es jetzt auch mit den zwei Zeichen, die Lukas in Vers 44 und 45 berichtet. Das erste Zeichen ist Finsternis. Finsternis mitten am helllichten Tag eigentlich, zum Mittag. Und die Finsternis hat eine mehrfache bildliche Bedeutung. Sie soll unterstreichen, zum einen, dass sich die Mächte des Bösen gegen Jesus wenden. Jesus hat in Kapitel 22, also wir werden heute einige Stellen im Lukas-Evangelium miteinander uns angucken. Lukas 22, Vers 53, da hat Jesus gesagt zu den Männern, die ihn festgenommen haben, jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Also am Kreuz wenden sich die Mächte des Finsternis gegen Jesus. Sie toben sich aus. Die zweite bildliche Bedeutung der Finsternis, sie weist darauf hin, dass Gott selbst in der Hinrichtung von Jesus am Werk ist und Gericht übt. Wir werden heute darauf den Schwerpunkt legen. Auch dies hat Jesus vorausgesehen, als er im Garten Gethsemane gebetet hat, Lukas 22, Vers 42, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Der Kelch, ein Bild aus dem Alten Testament, er steht für Gottes Zorngericht über die Gottlosen. Er zwingt die Gottlosen, diesen Kelch zu trinken. Und das, was da drin ist, führt den Tod herbei, Gottes endgültiges Gericht. Und das hat Jesus vor Augen. Wenn ich jetzt ans Kreuz gehe, ist das gleichbedeutend damit, dass mir der Vater diesen Kelch reicht. Diesen Kelch des Zornesgerichts über unsere Sünden. Das ist die zweite Bedeutung der Finsternis. Und drittens ist das Zeichen der Finsternis wohl vor allem eine Ankündigung des Gerichtes, das Gott über die Menschen kommen lassen wird. Auch hier hat Jesus etwas dazu gesagt, Kapitel 23, Vers 31. Jesus ist auf dem Weg ans Kreuz und um ihn herum sind Menschen, die ihn bedauern, bemitleiden. Und Jesus sagt ihnen mit anderen Worten, ich brauche euer Mitleid nicht. Weint nicht um mich, weint um euch. Und dann die Begründung, Vers 31. Wenn man schon mit einem grünen Baum so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren Baum geschehen? Der grüne Baum ist Jesus. Wenn der schon Gottes Gericht erfährt, was wird erst dann mit denen passieren, die Gottes Gericht verdient haben? Den dürren Bäumen. Jesus kündigte hier an, dass seine Hinrichtung zum Gericht über das jüdische Volk führen würde. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament beim Propheten Amos, Kapitel 8, Verse 9 und 10, da heißt es vom kommenden Gericht: An jenem Tag geht die Sonne am Mittag unter und am helllichten Tag wird es finster, sagt der Herr. Ich verwandle eure Freudenfeste in Leichenfeiern. Statt fröhliche Lieder zu singen, werdet ihr weinen und klagen. Ein Stück weit ist diese Stelle erfüllt worden. Eigentlich sind die Juden zu diesem Passafest zusammengekommen, um Gott zu loben. Aber einige sehen die Tragik, die jetzt geschieht, dass der Gerechte stirbt. Und sie jammern und klagen. Sie schlagen sich an die Brust. Das ist ein Passafest, wo sie nicht feiern. Aber die Hinrichtung von Jesus hat nicht nur Folgen für das jüdische Volk, sondern für die Menschen in aller Welt. Mit dem Tod von Jesus spitzt sich Gottes Gericht zu. Wenn Menschen Jesus als gekreuzigten Retter ablehnen, ziehen sie sich Gottes Gericht, die ewige Verdammnis zu. Dann das zweite Zeichen, Vers 45, der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Es gab im Tempel mehrere, oder im Tempelbezirk gab es mehrere Vorhänge. Und Lukas mag sich hier, es ist nicht ganz klar, auf welchen Vorhang er sich bezieht. Entweder bezieht er sich auf den Vorhang vor dem Allerheiligsten, oder er bezieht sich auf den Vorhang, der den Tempel vom Vorhof getrennt hat. So oder so ist aber die Bedeutung, auf die Lukas hier hinweist, ziemlich klar. Erst einmal, dass der Vorhang just zu diesem Zeitpunkt zerreißt, wo der Tod von Jesus kurz bevorsteht, ist kein Zufall. Irgendwie soll der zerrissene Vorhang einen Hinweis darauf geben, welche Bedeutung der Tod von Jesus hat. Und auch hier gibt es mehrere Verbindungen. Der zerrissene Vorhang weist zum einen auf das kommende Gericht über den Tempel und Jerusalem hin. Jesus hat darüber gesprochen, Kapitel 19, Verse 43, 44. Es kommt eine Zeit für dich, Jerusalem, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder in dir dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, zur Strafe dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Zum anderen aber, und das ist von größerer Bedeutung, weist der zerrissene Vorhang darauf hin, dass der Tempel durch den Tod von Jesus seine Bedeutung verloren hat. Der Vorhang diente ja dazu, heilige Räume abzutrennen von weniger heiligen Räumen. Das ist schon im Alten Testament so, ne, bei der Stiftshütte. Man hat das Heiligtum, da darf der Priester rein, aber dann gibt es diesen Vorhang vor dem Allerheiligsten. Da darf niemand durch, auch nicht der oberste Priester. Nur einmal im Jahr, wenn er vorher alles schön vernebelt hat, um dann einmal dort Blut an die Bundeslade zu sprenkeln. Wenn Gott also den Vorhang zerreißen lässt, dann zeigt er an, dass der Zugang zu ihm durch Jesus nun geöffnet worden ist. Es gibt jetzt nur eine Bedingung, um mit Gott in Gemeinschaft treten zu dürfen und sich in seiner heiligen Gegenwart aufzuhalten. Eine Bedingung, nämlich an den gekreuzigten Retter zu glauben. Ja, es gibt noch eine schöne Erklärung für dieses Zeichen des zerrissenen Vorhangs, dass quasi Gott selbst von innen den Vorhang zerrissen hat, aus dem Allerheiligsten rausmarschiert ist, ans Kreuz zu seinem Gesalbten. Dass quasi im Tod von Jesus sich Gott selbst mit ihm vereint und deutlich macht, das ist mein Werk. Ja, all das zusammengenommen wird deutlich, dass mit dem Tod von Jesus eine Zeit begonnen hat, in der die alte Ordnung erfüllt und aufgehoben worden ist. Gottes Zusagen, die seine gnädige Gegenwart, die Vergebung der Sünden und die seine Herrschaft beinhalten, sind nicht länger an den Tempel geknüpft. Der Vorhang ist zerrissen. Durch den Tod von Jesus wird ein neuer Bund in Kraft gesetzt. In diesem neuen Bund ist Jesus der Dreh- und Angelpunkt. Er ist unser oberster Priester. Er ist unser Sühneopfer für unsere Sünden. Jesus hat selbst auf die Bedeutung seines Todes hingewiesen, als er beim Passamahl Folgendes gesagt hat, Lukas 22, Jesus nahm Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen den mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Als Jesus am Kreuz hängt und leidet, da ist es Gott selbst, der ihn für uns hingibt. Gott selbst bestraft an seinem geliebten Sohn unsere Sünden und Jesus erleidet dies freiwillig im Gehorsam gegenüber seinem geliebten Vater. So, und das muss noch weiter vertieft werden. Was ist am Kreuz passiert? Darauf komme ich jetzt im zweiten Punkt darauf zu sprechen. Der Tod von Jesus bringt seine Sühneleiden zum Abschluss und zur Vollendung. Der Tod von Jesus bringt seine Sühneleiden zum Abschluss und zur Vollendung. Vielleicht sage ich vorweg erst etwas zu diesem Ausdruck Sühneleiden. Sühne bedeutet so viel wie, dass Jesus stellvertretend die Strafe abbekommt, die wir für unsere Sünden verdient haben. Und wenn er die Strafe abbekommt, die wir verdient haben, dann muss er leiden. Er muss schwer leiden. Aber er muss nicht unendlich leiden. Mit seinem Tod finden diese Leiden ihren Abschluss. Vers 46 lese ich nochmal. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Es ist bemerkenswert, noch einmal am Kreuz hängend bäumt Jesus sich auf, holt noch einmal tief Luft, um laut dieses Gebet zu sprechen. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und es ist wie, als wenn er mit diesem Gebet sein Leben aushaucht. Ja, wenn man die Evangelisten miteinander vergleicht, dann fällt auf, sie legen unterschiedliche Schwerpunkte. Wenn man Matthäus und Markus liest, die berichten beide von einem Ausruf, den Jesus am Kreuz getätigt hat. Sie sagen nicht, dass das der einzige war, aber sie berichten diesen einen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so wie sie es berichten, scheint es so zu sein, als wenn das der letzte Ausruf von Jesus gewesen ist, bevor er dann unmittelbar darauf starb. Also dieser Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bringt offensichtlich seine Verzweiflung zum Ausdruck. Und es wird dann auch nochmal berichtet, und unmittelbar bevor er starb, da schrie Jesus nochmal auf. Offensichtlich auch als Ausdruck seiner Verzweiflung. Wenn man jetzt Lukas und Johannes liest, wird deutlich, es gab auch eine andere Seite in den Leiden am Kreuz. Jesus war nicht nur von Verzweiflung erfüllt, sondern auch von Zuversicht. Und es scheint während der ganzen Zeit so ein Auf und Ab gewesen zu sein in ihm. Von Verzweiflung gepackt, von Schmerzen erfüllt, aber dann wieder der klare Blick auf Gott. So wie es auch hier zum Ausdruck kommt. Ne? Unmittelbar vor seinem Tod, Vater. Also nicht mein Gott, sondern Vater. Das klare Bewusstsein, bei all dem, mit dem Gott sich gegen mich wendet, weiß ich doch, es ist immer noch mein Vater. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Also unmittelbar vor seinem Tod ist Jesus sich gewiss, ich werde nach dem Tod beim Vater sein. Jesus hat ja kurz vorher, ne, dem einen Verbrecher neben ihm zugesagt, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das, was für den Verbrecher galt, das galt auch für Jesus. Jesus wusste, dass er und der Verbrecher gleich nach ihrem Tod bei Gott im Paradies sein würden. Und von dieser Gewissheit ist Jesus hier schon durchdrungen. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Jesus hat am Kreuz also beides erfahren, Verzweiflung und Zuversicht. Lukas hebt hervor, dass Jesus trotz aller Erfahrung von Gottes Zorn die Zuversicht hatte, mit ihm vereint zu sein. Ja, dieses Gebet von Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ist ein Gebet aus Psalm 31, Vers 6. Das ist ursprünglich ein Psalm von David. Er beschreibt darin, wie er von Feinden verleumdet und bedrängt wird. Und gleichzeitig ist er sich der Hilfe Gottes gewiss. Ich lese mal ein paar Verse, Psalm 31, die Verse 2 bis 6. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nie in Schande geraten. Erweise mir deine Treue und rette mich. Neige dich zu mir herab und schenke meinem Rufen ein offenes Ohr. Befreie mich doch schnell aus meiner Not. Sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg. Rette mich. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Du wirst mich führen und leiten. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben. Du bist mein Schutz. In deine Hand gebe ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. David hat diesen Psalm einst gebetet, als er in Not war, und er bekennt darin auch, dass er nicht ganz unschuldig war an seiner Not. Vers 11. Voller Kummer schwindet mein Leben dahin. Mit Stöhnen sehe ich zu, wie meine Jahre verrinnern. Eigene Schuld hat mir die Kraft genommen. Meine Glieder sind wie gelähmt. Daran wird deutlich, das ist wirklich ein eigener Psalm von David, wo er eigene Erfahrungen schildert. Man kann ihn nicht eins zu eins auf Jesus beziehen. Aber auch schon bei David ist es so, auch wenn er nicht ohne Schuld ist an seiner Situation, so schießen seine Feinde übers Ziel hinaus, wenn sie nach seinem Leben trachten. David ist sich gewiss, dass er bei Gott Vergebung gefunden hat und dass er auf seine Seite steht. Bei Jesus ist es anders, ein Stück weit. Er ist zu 100% ohne Schuld. Seine Leiden, die haben nichts mit ihm zu tun. Die haben nur etwas mit uns zu tun. Und David ist so eine Art Vorschattung von Jesus. David musste es auch lernen, dass er als leidender König Gottes Herrschaft über Israel ausübt. Und das erfüllt sich jetzt an Jesus. Jesus ist der wahre König der Juden. Und was es heißt, durch Leiden die Herrschaft über Gottes Volk anzutreten, das wird bei ihm am Kreuz deutlich. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Hände oder die Hand Gottes stehen bildlich für die große Macht und starke Hilfe, die Gott gewährt. Jesus hat also die Gewissheit, dass Gott ihn aus dem Tod heraus retten wird. Und mit der Bitte, in deine Hände gebe ich meinen Geist, da vertraut sich Jesus unmittelbar vor seinem Tod Gott an. Der Geist steht hier für die ganze Person von Jesus. Jesus hat die Zuversicht, dass er sofort nach seinem Tod durch Gottes Macht aufgefangen wird. Und dann kommt dieser einfache Nachsatz. Mit diesen Worten starb er. Hier findet das Leben von Gottes Sohn ein Ende. Er stirbt. So wie ein Mensch stirbt, wenn er irgendwann nicht mehr kann. Wenn der Körper das, was ihm angetan wird, nicht mehr verkraften kann. Was den Tod von Jesus betrifft, sind an dieser Stelle zwei Dinge zu berücksichtigen. Auf der einen Seite hat der Tod von Jesus körperliche, wenn man so will, medizinische Gründe. Die Strapazen, die er erleiden musste, waren irgendwann zu viel. Er hat viel Blut verloren. Er ist verdurstet, ausgetrocknet. Er hat Luftnot erlitten über Stunden. Er hatte unausstehliche Schmerzen. All das zusammen führte medizinisch gesehen logisch zu seinem Tod. Aber auf der anderen Seite stirbt Jesus genau zu dem von Gott bestimmten Zeitpunkt. Und offensichtlich ist es so, dass Jesus genau weiß, jetzt ist es soweit. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das war's. Es ist ähnlich wie das, was Johannes berichtet. Ne? Wo Jesus betet, es ist vollbracht. Der von Gott bestimmte Zeitpunkt des Todes von Jesus weist darauf hin, dass sein Tod eine Bedeutung hat, die Gott im Voraus festlegte. In dem Tod von Jesus hat Gott selbst gehandelt. Er hat damit erfüllt, was er im Alten Testament ankündigte. Jesus wusste dies, hat unter anderem dann dies gesagt zu seinen Jüngern, Lukas 18, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Also, diese Doppeldeutigkeit. Menschen werden Jesus töten. Aber Jesus stirbt an dem von Gott bestimmten Zeitpunkt, damit deutlich wird, Gott selbst hat in all dem gehandelt. An dieser Stelle eine kurze Vertiefung. Wo war Christus nach seinem Tod? Hat er nach seinem Tod noch weiter für Sünden gelitten? Das ist die Frage nach der sogenannten Höllenfahrt Christi. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis vertraut ist. Nicht so viele, ist egal. Es gibt, aber viele haben es bestimmt schon gehört, ne? Da gibt es ja dann diese Zeile, gekreuzigt, also über Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Was kommt dann? Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Also nochmal die Reihenfolge. Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Es ist wahrscheinlich tatsächlich so gemeint, als wenn Jesus nach seinem Tod nach unten gegangen ist, in das Reich der Toten. Verbunden mit dieser Aussage gibt es aber tatsächlich verschiedene Deutungen. Die eine besagt, Jesus hat in der Hölle bis zur Auferstehung weiter gelitten. Also so nach dem Motto, hier auf der Erde hat er vor allem an seinem Leib gelitten und nach seinem Ableben hat er vor allen Dingen an seiner Seele gelitten. Und manche würden eben sagen, ja, das gehört ja auch dazu. So nach dem Motto, ansonsten wäre das ja ein bisschen wenig gewesen im Strafleiden von Jesus. Dann hätte er also nie wirklich Hölle verspürt. Aber er muss ja irgendwie doch mal Hölle erlitten haben, wenn er die Strafe für unsere Schuld erlitten hat. Weil wir werden ja dann, wenn wir ohne Jesus sterben, in der Hölle landen. Höllenstrafen leiden. Das ist die eine Verbindung, die man zieht. Die andere Deutung ist die, Jesus ist in das Reich der Toten hinabgestiegen, nicht um zu leiden, sondern um den Toten das Evangelium zu verkünden. Das ist eine beliebte katholische Deutung. Und andere würden dann eben sagen, ach, eigentlich sollte nicht mehr darüber, also mit diesem Satz hinabgestiegen in das Reich der Toten, damit wollten wir eigentlich nur sagen, er ist begraben worden. Also sein Leib wurde begraben. Also nicht in die Erde gelegt, sondern ne, in ein Grab, in eine Grabkammer gelegt. Ja, es gibt eine Deutung, einen Vers, den man vielleicht zur Grundlage nehmen kann, dafür, dass Jesus ins Reich der Toten gegangen ist, Epheser 4, Vers 9. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein in die Tiefe der Erde. Ich mach's kurz, diese Aussage kann man sehr gut auf die Menschwerdung von Gottes Sohn beziehen. Nicht auf eine vermeintliche Höllenfahrt oder einen Abstieg ins Reich der Toten. Ja, ich denke, es ist wichtig, an dieser Betrachtung vor allen Dingen zu sehen, dass die Sühne, die Jesus bewirkt hat, im Diesseits geschehen ist. Also alles, was zu unserer Erlösung dient, ist bis zum Tod von Jesus vollendet worden. Es stimmt also tatsächlich, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hatte dieser Satz, es ist vollbracht, seine volle Geltung. Noch eine zweite Vertiefung. Wie, wo und wann hat Christus die Strafe für unsere Schuld erlitten? Dazu muss man da irgendwie was sagen, ne? Wenn man erklären will, auch anderen erklären will. Also, wie soll ich mir das vorstellen? Ich war doch vor 2000 Jahren gar nicht da. Welchen Sinn hat diese Aussage, dass Jesus vor 2000 Jahren von Gott wegen meiner Sünde bestraft worden ist? Wie ist das überhaupt logisch nachzuvollziehen? Ja, wie, wo, wann hat Jesus die Strafe für unsere Schuld erlitten? Man kann hier zwei Dinge unterscheiden. Zum einen hat Christus durch seinen Tod und die ihm unmittelbar vorangehenden Leiden sein Leben als Opfer für uns hingegeben. Zum anderen war sein ganzes vorhergehendes Leben notwendig, um ihn auf dieses wirksame Opfer vorzubereiten. Diese zwei Dinge kann man unterscheiden. Also irgendwie muss das, wir haben vorhin die Lukas 1 gelesen, also irgendwie muss das ganze Leben von Jesus in Betracht kommen bei der Frage, welche Bedeutung hat sein Tod am Kreuz? Es kann also nicht nur an der letzten Woche seines Lebens dranhängen, dass sein Tod eine Sühnebedeutung für uns hat. Ja, irgendwie musste Jesus durch sein ganzes Leben hindurch auf dieses vollkommene Opfer hindurch vorbereitet und vollendet werden. Lukas 2, Vers 11. Heute, da sagen die Engel den Hirten, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Jesus wird geboren, der Sohn Gottes wird Mensch. Warum? Er ist zum Retter bestimmt. Gottes Sohn musste, um uns zu retten, Mensch werden. So viel kommt hier zum Ausdruck. Und dann noch im selben Kapitel, Kapitel 2, Vers 52, Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Also Jesus wuchs zu einem Mann heran, er lernte es, Gott in Weisheit zu dienen. Er blieb immer ohne Sünde, aber er musste ein Stück weit, so wie wir, gehorsam lernen. Er war ein Mensch wie wir. Auch das gehörte dazu, dass er angemessen auf sein Opfer am Ende des Lebens vorbereitet werden würde. So, bei Lukas ist es so und auch beim Matthäus und Markus, es gibt einen besonderen Einschnitt, einen Beginn in der öffentlichen Wirksamkeit von Jesus mit der Taufe. Die Taufe ist ja normalerweise das Zeichen der Umkehr, mit der ein Mensch zu erkennen gibt, dass er Vergebung von Gott begehrt. Also eigentlich ist die Taufe für Sünder. Jetzt lässt Jesus sich taufen, obwohl er kein Sünder ist. Mit seiner Taufe gibt Jesus zu erkennen, ich begebe mich auf eure Ebene. Ich werde zu eurem Stellvertreter. Ich bin ohne Schuld, ihr seid voller Schuld und in irgendeiner Weise wird mein Dienst darauf hinauslaufen, dass meine Gerechtigkeit dazu dient, dass ihr Vergebung finden werdet. Und jetzt kommen wir zu den Leiden. Also Jesus musste schon ziemlich früh in seinem Leben leiden. Das fing nicht erst in der letzten Lebenswoche an. Nach der Taufe wird Jesus vom Teufel versucht. Lukas 4, Vers 13. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Und von da an offenbarte Jesus in der Öffentlichkeit immer klarer, wer er ist. Und das brachte ihm von Seiten der führenden Juden immer mehr Feindschaft ein. Lukas 5, Vers 20. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann: Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte auch darunter zu leiden, dass nicht einmal seine engsten Jünger verstanden, warum und wozu er nach Jerusalem ging. Lukas 9, Vers 44. Prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Doch sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten auch nicht, ihn danach zu fragen. Also Jesus ist der einzige Mensch, der wusste, welche Bedeutung sein Tod haben würde. Er war ganz, ganz einsam, was das betraf, was seine Gemeinschaft mit anderen Menschen betraf. Und dann in Jerusalem versteckte Jesus sich nicht, sondern lehrte die Menschen öffentlich und mit großer Klarheit. Dies brachte die führenden Juden in der Stadt immer mehr gegen ihn auf. Da hat Jesus ein Gleichnis erzählt von den bösen Weinbergpächtern. Und darauf berichtet Lukas, Kapitel 20, Vers 19, darauf hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten festgenommen. Denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie Angst vor dem Volk hatten. Und als Jesus dann in Jerusalem ist, da weiß er genau darüber Bescheid, was hier mit ihm geschehen muss. Und durch das genaue Wissen um die bevorstehende Prüfung wird es für ihn umso schwieriger. Lukas berichtet davon, wie Jesus unmittelbar vor seiner Gefangennahme in eine schwere Anfechtung gerät. Lukas 22. Jesus kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir sind jetzt bei der Frage, also ab wann kann man sagen, hier beginnen im engeren Sinne die Sühneleiden von Jesus? Wahrscheinlich ist das die Stelle. Beim Gebet in Gethsemane weiß Jesus, jetzt geht es gleich los. Jetzt gleich wird es soweit sein, da wird mich mein Vater nicht mehr schützen vor den Anfeindungen der Menschen. Das Geschehen im Garten Gethsemane bildet hier den Wendepunkt. Vorher hat Jesus auch schon gelitten und musste durch Leiden hindurch gehorsam lernen. In Gethsemane spitzt sich das zu. Hier beginnen im engeren Sinne die Sühneleiden von Jesus. In Gethsemane weiß Jesus, dass der Vater in diesem Moment im Begriff steht, ihm den Kelch zu reichen. Dieser Kelch, der Gottes Zorn über unsere Sünden symbolisiert. Jesus weiß in Gethsemane so, jetzt ist der Vater steht im Begriff, mir diesen Kelch zu reichen. Und ich stehe vor der Entscheidung, nehme ich ihn und trinke ich ihn oder nicht. Die Leidensankündigungen von Jesus weisen genau auch in diese Richtung. was kündigt Jesus an in den Leidensankündigungen? Er kündigt an, dass er in die Hände der Menschen gegeben werden wird. Das geschieht bei der Gefangennahme. Die Leidensankündigungen von Jesus beinhalten vor allen Dingen dann den Prozess, der gegen Jesus geführt wird. Er wird von den führenden Priestern, den Ältesten und den Schriftgelehrten verworfen werden. In seinen Leidensankündigungen nennt Jesus weiterhin, dass er den Heiden übergeben werden wird. Der Hohe Rat bringt Jesus vor Pilatus. Pilatus fällt dann die Entscheidung, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Die Soldaten verspotten Jesus. Er wird angespuckt, misshandelt, ausgepeitscht. All das hat Jesus vorher genannt in seinen Leidensankündigungen. Jesus sühnt unsere Schuld, als er am Kreuz auf brutale Weise hingerichtet wird. Am Kreuz sind die körperlichen und seelischen Leiden für Jesus am schlimmsten. Und als er dann am Kreuz stirbt, da sind diese Sühneleiden vollendet. Ja, wie viel hat Jesus erlitten? Wie schlimm war das für ihn? Ist das schwierig, da jetzt eine Einheit zu nennen, ne? Also, wie bemisst man Schmerz? Auf der einen Seite kann man sagen, der Schmerz, das Leiden von Jesus lässt sich nicht bemessen. Auf der anderen Seite kann man sagen, seine körperlichen Leiden, die sind wahrscheinlich nicht größer gewesen als die der beiden Verbrecher neben ihm. Also man muss nicht annehmen, dass die Nägel für Jesus schmerzhafter waren als für die beiden anderen. Schmerzhaft genug. Durch seine menschliche Natur, die Gottes Sohn angenommen hat, erreichen die Leiden seine ganze Person, auch seine göttliche Natur. Durch die göttliche Natur, wenn man so will, gehen die Sühneleiden in die Breite. An seiner göttlichen Natur, in seiner göttlichen Natur, Kraft seiner göttlichen Natur, hat Jesus jede Strafe mehr oder weniger bewusst erlitten, die wir verdient haben. Millionen von Sünden hat er die Strafe für Millionen von Sünden hat er erlitten. Die Strafe von Millionen von Menschen hat er in seiner göttlichen Natur bewusst erlitten. Das dauerte für ihn nicht länger als 12 Stunden, aber es war trotzdem ein unendliches Leiden. Was in den Sühneleiden von Jesus auch unbedingt beachtet werden muss, ist seine Verbindung zum Vater. Auch das ist nicht so einfach zu verstehen. Es ist auch ein Geheimnis, ne? Wir haben das eingangs gesehen. Also auf der einen Seite ist Jesus sich bewusst, in irgendeiner Weise steht sein Vater gegen ihn. Sein Vater bestraft Jesus für unsere Sünden. Und Jesus betet dann in echter Verzweiflung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum lässt du mich diesen Kelch trinken? Es tut so weh, was du mir antust. Es sind weniger die körperlichen Schmerzen, es sind die inneren Schmerzen, die der Sohn, der ewige Sohn, in der Beziehung zu seinem Vater verspürt. Warum wendest du dich mir mit dem Zorn gegenüber, den unsere Sünden verdient haben? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es der Vater, der seinen Sohn aus Liebe für uns gibt. Der Sohn erfährt in den Sühneleiden, die der Vater ihm auferlegt wird, offensichtlich in verborgener, geheimnisvoller Weise auch die Liebe seines Vaters. Es ist vor allem bei Johannes, wo deutlich wird, wo Jesus im Voraus bekennt, ich bin nicht allein, der Vater ist immer bei mir. Da sagt er seinen Jüngern, also ihnen, er sagt voraus, ihr werdet mich alle verlassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Ich sage das, damit deutlich wird, in diesem Sühnegeschehen, ne? Da sind der Vater und der Sohn, Klammer auf, und der Heilige Geist, die sind alle dran beteiligt. Ne, damit deutlich wird, es ist wirklich der Vater von Jesus, der hinter allem steht. Er hat aus Liebe seinen Sohn gegeben. Jesus hat aus Liebe zum Vater sein Leben für uns gegeben. Und alles in allem können wir dann mit Paulus bekennen, damit schließlich 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus am Kreuz. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Amen.